Jesus Christus ist König. Er ist Herr. Er ist Gott. Und ich brauche diese Perspektive auch immer wieder und ich genieße das, dass er diese Welt in seiner Hand hält, dass er mein Leben in seiner Hand hält. Und es ist so gut, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir uns entscheiden können für ein Leben mit ihm. Und das ist auch das, worum es in der Predigt heute und in meiner nächsten Predigt gehen wird. Ich möchte einen Predigt-Zweiteiler beginnen. Es gibt zwei Themen, die mich schon seit längerem beschäftigen. Das eine Thema ist Bekehrung und das andere Thema ist geistlicher Missbrauch. In den nächsten beiden Predigten möchte ich mit euch über unsere Bekehrungskultur nachdenken. Und heute im ersten Teil geht es darum, oder der Titel dieser Predigt ist Aufruf zur Bekehrung, Einladung zum Glauben oder geistlicher Missbrauch. Und der zweite Teil ist dann Bekehrung, warum Gott ein mündiges Ja, ein freiwilliges Ja wichtig ist. Was ist das Ziel meiner Predigt? Ich glaube, Gott möchte Menschen eine Bekehrung, eine Lebenswende schenken. Da bin ich wirklich von überzeugt. Ich bin überzeugt, wir sind von Gott auch beauftragt, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Der Aufruf zur Bekehrung steht aber leider immer wieder in Gefahr, zum geistlichen Missbrauch zu werden. Auch aus wirklich guten Motiven heraus. Da ist es nicht Gott, der eine Lebenswende schenkt, sondern es ist menschliche Manipulation, die einen Menschen dazu bewegen kann, einen Bekehrungsschritt zu gehen. Mit den beiden Predigten möchte ich uns einerseits wirklich Mut machen, Menschen zu einer Bekehrung aufzurufen. Andererseits will ich uns sehr eindeutig und nachdrücklich dafür sensibilisieren, dass geistlicher Missbrauch und Manipulation zu einer Bekehrung nicht Gottes Weg sind. Geistlicher Missbrauch und manipulative Methoden stehen im Widerspruch zur Kultur des Reiches Gottes. Und ihr merkt, es geht hier um eine Mitte, die wir kennen sollten und die wir halten sollten. Auf der einen Seite wirklich Mut haben zu sagen, wir laden Menschen zum Glauben ein, nicht auf der Seite runterzufallen, dass wir das schon gar nicht mehr praktizieren, jemanden zum Glauben an Jesus einzuladen, zur Bekehrung aufzurufen. Und auf der anderen Seite dieses Druck ausüben, Menschen dazu manipulieren, diesen Schritt zu tun. Wir sollten die Mitte kennen und die Mitte halten. Ein weiteres Ziel der Doppelpredigt ist, ich möchte nicht nur theoretisch über Bekehrung predigen, sondern auch ganz konkret dazu einladen, eine Bekehrung zu erleben. Und der zweite Teil dieser Predigtserie, dieser Miniserie, soll am 7. November stattfinden. Da, wo es um das mündige Ja zu Gott geht. Und ich möchte da eine evangelistische Predigt halten. Und das auch tun, worum es geht, zum Glauben, zur Bekehrung einladen. Und hier auch meine Einladung an euch oder mein Aufruf an euch, betet. Wen könnt ihr einladen? Wo ist jemand da, wo er sagt, das könnte ein Moment sein oder eine Predigt, die er hören sollte? Und dann seid mutig, ladet die Person ein und wir vertrauen gemeinsam darauf, dass wenn Gott jemandem einen Moment schenken möchte, wo diese Entscheidung dran ist, dass er diese Gelegenheit im Gottesdienst auch ergreift. Nun lasst mich einsteigen in das Thema Aufruf zur Bekehrung. Und ich möchte mit einem positiven Beispiel einsteigen und euch einen Mann vorstellen, der wie kein anderer im letzten Jahrhundert für das Thema Evangelisation und Aufruf zur Bekehrung stand. Und ihr werdet ihn gleich sehen. Es gibt ein Bild, das ich euch mitgebracht habe. Ihr seht es gleich vorne an der Wand. Schaut mal, ob ihr diesen Mann erkennen könnt. Ihr seht dort einen jungen Mann. Das alte Bild wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja? Ihr seht auf diesem Bild den jungen Billy Graham. Billy Graham war ein sehr bekannter Evangelist aus den USA. Die Evangelische Allianz lud ihn wiederholt zu evangelistischen Großveranstaltungen nach Deutschland ein. Und dieses Bild, das ihr hier seht, zeigt Billy Graham am 27. Juni 1954, wie er vor 100.000 Zuschauern oder Zuhörern im Olympiastadion in Berlin gepredigt hat. Stellt euch das mal vor, in Deutschland, Evangelisation und 100.000 im Olympiastadion. Unvorstellbar heute. Ein Markenzeichen von Billy Grahams Evangelisation war ein Bekehrungsaufruf. Er predigte über Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Er lehrte die gute Nachricht vom ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Er redete auch von der schlechten Nachricht, dass alle Menschen ohne den Glauben an Jesus Christus ewig verloren sind. Und dann kam immer dieser Moment am Ende, die Einladung zur Bekehrung, der Aufruf, nach vorne zu kommen und in einem Bekehrungsgebet es festzumachen, sein Leben in die Hände von Jesus Christus zu legen. Vergebung der Sünden anzunehmen als eine Gnade, als ein Geschenk, etwas, was Gott uns geben möchte. Und Jesus auch zu wählen als den persönlichen Herrn und Retter. Dazu hat er eingeladen. Immer wieder sind tausende Menschen diesem Aufruf gefolgt und haben sich bekehrt. Als ich noch in Schleswig-Holstein Pastor war, ist mir mal eine Frau begegnet, die sich bei so einer Veranstaltung in einem Stadion mit Billy Graham bekehrt hat und da Christ geworden ist. Und sie hat mir davon erzählt. Mit strahlenden Augen hat sie mir beschrieben, was das für eine Situation war. Sie hat mir erzählt, sie war in diesem Stadion, sie hat diese Predigt gehört zuerst. Und dann kam der Moment, wo Billy Graham aufgerufen hat, nach vorne zu kommen, aufs Feld zu kommen und sein Leben Jesus zu übergeben, sich zu bekehren, diese Entscheidung zu treffen. Und ich erinnere mich, wie sie sagte, ich bin da fast hingerannt. So sehr wollte ich in diesem Moment da sein und mein Leben Jesus geben. Und das hat mich beeindruckt. Jetzt können wir das Bild wieder wegmachen, aber ich möchte noch einige weitere Erfahrungen mit euch teilen. Weil Bekehrungsaufrufe gehören bis heute zu unserer christlichen Kultur dazu. Und ich erinnere mich gerne da, wo ich das erlebt habe. Und eine Erfahrung will ich euch erzählen. Ich erinnere mich an die letzte Bibelunterrichtsfahrt in Norddeutschland, wo ich noch Pastor war. Da haben wir alle 2 Jahre eine Bibelunterrichtsfahrt mit allen Bibelunterrichtsgruppen nach Berlin gemacht. Also die dort im Norden Bibelunterrichtsgruppen hatten, wir Kollegen, wir haben uns zusammengetan und haben diesen Kindern, diesen Teenagern so ein Highlight gemacht. Einmal nach Berlin fahren, in diese große Stadt. Und wir haben uns das Programm aufgeteilt und ich hatte die Verantwortung für einen der Abende dort übernommen. Und ich habe gemerkt, wie Gott mir das wichtig gemacht hat, an diesem Themenabend, wo ich die Verantwortung hatte, eine Einladung zum Glauben auszusprechen, eine Möglichkeit zur Bekehrung zu geben. Ich wusste, die Kinder, die da mitfahren, die haben schon, oder die Teenager, muss ich sagen, die haben schon viel gehört. Und die meisten kamen auch aus christlichen Familien. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt mir, gib eine Gelegenheit, mach einen Bekehrungsaufruf. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe zuerst eine kurze Predigt gehalten und dann habe ich diese Gelegenheit gegeben. Ich habe sie aufstehen lassen, einen Kreis bilden lassen und dann habe ich erklärt, wie das kurz ablaufen wird und wie das Ganze gehen wird. Und dann habe ich eingeladen zu einer Lebensübergabe. Ich habe gesagt, wenn du an Jesus Christus glaubst und wenn es heute deine Entscheidung ist, zu Jesus zu sagen, dass er der Herr deines Lebens sein soll und dein Leben in Zukunft leiten darf, dann tritt in die Mitte. Tu diesen Schritt und mach es deutlich, du willst das. Es ist jetzt deine Entscheidung. Und dann spreche ich ein Gebet mit dir, wo du das vor Jesus festmachen kannst. Und dann kommt dieser Moment. Ja? Erst stehen sie noch im Kreis, die Gelegenheit ist da. Wer tritt in die Mitte? Und einige haben das genutzt, sind in die Mitte getreten. Und es war beeindruckend. Ja, unter anderem auch ein Kollege, sein Sohn war da. Er tritt in die Mitte. Und das ist dann so ein Moment der Freude gewesen. Auch für mich. Und dann haben wir dieses Übergabegebet gesprochen und hinterher haben die stehen geblieben sind, einfach für die in der Mitte gebetet. Für mich war diese Situation eine echte Gotteserfahrung, ein Vertrauensakt. Es kann immer auch passieren, dass dann niemand diese Gelegenheit nutzt. Und was machst du dann? Es wäre okay, aber diese Gelegenheit geben. Das war wichtig. Ich bin immer wieder davon berührt, wenn Gott einen Menschen dazu bewegt, an ihn zu glauben und ihm so zu vertrauen, dass die Person sagt, ja, ich glaube an dich, Jesus. Ja, ich will mit dir unter deiner Leitung leben. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne hier eine Umfrage machen und mal nach euren Erfahrungen fragen. Das geht jetzt in diesem Predigtrahmen leider nicht, das wäre eher in einer Kleingruppe dran. Aber ich weiß, es gibt einige unter euch, die haben in ihrem Leben bei so einer Gelegenheit diese Entscheidung getroffen. Und überleg mal, wie war das bei dir? War das in einem Gemeindegottesdienst? War das in einer Zeltevangelisation, wo diese Gelegenheit da war und du hast das genutzt? Oder bei einer Pro-Christ-Veranstaltung? Oder vor einigen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, gab es hier Jans-Team-Konferenz in Saarbrücken mit Aufruf und Einladung, sein Leben Jesus zu übergeben. Oder war es noch eine andere Gelegenheit? Ich weiß auch, dass einige von uns in der Gemeinde aktiv bei Zeltevangelisation mitgearbeitet haben. Und ihr kennt diesen Moment, wo diese Einladung ausgesprochen wurde und dann Menschen sie für sich genutzt haben, weil Gott ihnen diesen Moment gegeben hat. Und da gibt es mit Sicherheit viele Erfahrungen zu teilen, und auch miteinander zu staunen, ja, was hat Menschen bewegt, was hat vielleicht dich bewegt, in einem Schlüsselmoment deines Lebens zu sagen, ja, ich will, heute ist der Moment da. Und es ist schön. Ich erzähle euch diese Beispiele am Anfang oder ich versuche euch daran zu erinnern, weil es mir wirklich wichtig ist, an einer guten Kultur für Bekehrungsaufruf festzuhalten. Und zwar nicht nur in Veranstaltungen, sondern auch in persönlichen Gesprächen, wo sich das manchmal einfach so ergibt. Du bist in einem Gespräch, Glaube ist da bei der Person gegenüber und dann kannst du fragen, möchtest du im Gebet festmachen, dass Jesus dein Herr und dein Gott sein soll? Und dann sprecht ihr zusammen ein Übergabegebet. Lass es mich einmal ganz direkt sagen. Ich glaube, wir brauchen gerade auch im persönlichen Gespräch wieder mehr ein Gespür für diesen Moment, für einen Menschen. Diesen Moment, der von Gott für einen Menschen dran ist, sich zu ihm zu bekehren. Und ich finde es nicht gesund für uns als Gemeinde, dass nur sehr wenige diese Erfahrung kennen, einen Menschen zum Glauben zu führen. Ich glaube, es wäre viel gesünder, wenn das normaler wäre, dass wir das erleben, wie Gott diesen Neubeginn einem Menschen schenken kann und wir ihm sagen, hey, so geht das. Und dann führen wir jemanden zum Glauben, wie man das so gesagt hat, auch wenn es ja Gott ist, der den Glauben schenkt. Als Einladung zum Glauben ist ein Bekehrungsaufruf, diese Einladung, nur positiv. Lasst uns da wieder mehr den Blick drauf richten, mutig sein und erwarten, dass Gott auch die Momente zeigt, wo das dran ist. Wie ist das jetzt mit dem geistlichen Missbrauch in Zusammenhang mit dem Aufruf zur Bekehrung? Wann wird ein Aufruf zur Bekehrung zum geistlichen Missbrauch und wann wird so ein Aufruf manipulativ? Es gehört für mich dazu, darüber zu reden, auch wenn ihr merkt, ich möchte uns Mut machen, nicht weil das, was ich jetzt sage, uns dann wieder runterbringt. Nee, lasst uns mutig zur Bekehrung einladen und dieses andere Thema, worüber ich jetzt rede, einfach dafür sensibel sein. Und ihr werdet auch merken, das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, auch wenn ich schwarz-weiß zeichnen werde, sondern die Übergänge von es ist völlig okay zu, das geht gar nicht, die sind ja fließend. Und ich glaube, wenn wir verstehen, worum es geht, dann werden wir auch wissen, worauf wir achten können. Was ist geistlicher Missbrauch? Eine Definition, die ich gut finde, sagt ganz einfach, geistlicher Missbrauch findet dann statt, wenn eine Person zu einer geistlichen Handlung bewegt oder gedrängt wird, für die sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht bereit ist oder die sie eigentlich gar nicht will. Das Mittel oder Werkzeug für geistlichen Missbrauch ist Manipulation. Deshalb gehören beide Dinge auch zusammen. Wie bewegt man einen Menschen zu etwas, was er gar nicht will oder wozu er nicht bereit wird? Man muss die richtigen Knöpfe drücken und manipulieren. Dann kann man einen Menschen dahin bringen. Und deswegen gehört das zusammen. Geistlicher Missbrauch findet dort statt, wo Menschen zu Handlungen manipuliert werden, die sie nicht wollen. Im Sommerurlaub habe ich mich einige Zeit damit beschäftigt, unter anderem auch Erzählungen von zwei Evangelisten oder ehemaligen Evangelisten angehört, die unter der Methode Aufruf zur Bekehrung gelitten haben. Und das war für mich interessant zu hören, wie sie das erlebt haben. Der eine Evangelist heißt Thorsten Hebel. Er hat unter anderem mal bei einer Pro-Christ-Jugendevangelisation Jesus House mitgemacht. Und der andere Evangelist heißt Goofy Müller. Ich habe den geliebt in meinen jungen Jahren, ja, als er noch in diesem christlichen Comedy-Duo Nimm 2 oder Super 2 mitgemacht hat. Vielleicht kennen die einige noch von euch. Beide Evangelisten erzählen davon, wie es sich angefühlt hat, mit Charisma, also mit dieser Begabung, Menschen begeistern zu können, mit Rhetorik, musikalischen Effekten eine Stimmung zu erzeugen, in der es leicht ist, Menschen zu einer Bekehrung zu bringen. Als Evangelisten hatten sie einerseits wirklich das ehrliche Anliegen und den Wunsch, dass Menschen sich für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden. Andererseits gab es auch die Erwartung, sowohl an sich selbst als auch von Gemeinden, die sie eingeladen haben, dass es eine erfolgreiche Evangelisation war. Aber was hieß erfolgreich? Erfolgreich hieß, dass viele Menschen ein Übergabegebet sprechen, dass viele Menschen nach vorne kommen und dann sagen, ja, Jesus, ich will. Und beide Evangelisten waren auch gut in dem, was sie getan hatten. Aber irgendwann konnten sie es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass sie sozusagen mit Kunst und Methode Menschen zu einer Bekehrung gebracht haben. Jetzt kann man fragen, geht das überhaupt? Kann man Menschen zu einer Bekehrung überreden oder sie dahin bewegen, dass sie meinen, sie wollen es? Und die Antwort ist, ja, man kann das. In einem gewissen Setting kann man sowas schaffen, dass ein Mensch so mitgerissen wird, dass er einfach die Gelegenheit ergreift und ja sagt und es ist mehr manipuliert als wirklich Gottes Handeln. Besonders in Großveranstaltungen. Und wenn das so kommt, ist das eine Form von geistlichem Missbrauch. Menschen, die in ihrem Glauben noch gar nicht für eine Bekehrung bereit sind, werden dazu manipuliert, ja zu sagen, ein Übergabegebet zu sprechen. Und wer will das wissen in einer Situation, wann das jetzt wirklich Gottes Moment war und wann das sozusagen gemacht oder erzeugt wird? Es ist von außen ganz schwer. Aber wir können uns, wenn wir selber diejenigen sind, die aufrufen, Rechenschaft darüber geben, wie tun wir es? Ich selbst bin mir bei Aufrufen von vorne dieser Gefahr immer bewusst und ich steuere da auch ganz explizit dagegen, indem ich darauf achte, keinen Druck zu machen. Man kann Druck machen von vorne, was auch immer, sondern ich sage, ich will die Gelegenheit geben, dass jemand sich entscheiden kann, aber ich will es 100% Gott überlassen und ich vertraue darauf, dass wenn der Moment von Gott für jemanden dran ist, der Heilige Geist das im Herzen zeigt und ich kenne das selber und du vielleicht auch, ja. Du sitzt auf deinem Platz, muss nicht Bekehrung sein, vielleicht hat Gott dir gesagt, geh nach vorne, sag etwas, ja, oder sprich ein lautes Gebet im Gottesdienst. Du sitzt da und du hast eigentlich keinen Mut, ja, und du merkst, Gott will es von dir. Und ich glaube, so läuft das, dass der Heilige Geist dir zeigt, wenn was dran ist. Und wenn wir von vorne einen Aufruf machen, vertrauen wir genau darauf, auf Gottes Moment. Damit sind wir beim Stichwort Druck machen oder Menschen Angst machen, was nicht geht. Es gibt eine Beobachtung, die ich einerseits verstehen kann und andererseits kritisch finde. Und jetzt will ich einfach persönlich reden. Und wenn dich das betrifft, dann kannst du umkehren und kannst das anders machen, ja? Und wenn dich das nicht betrifft, dann können wir einfach aufeinander achten. Es gibt Christen, die einen inneren Missionsdruck haben. Sie leiden unter der Vorstellung, dass Menschen ohne Jesus Christus ewig verloren sind. Es gibt den starken Wunsch, dass jemand sich zu Jesus bekehrt und sich für die Ewigkeit retten lässt. Und dieser Wunsch ist legitim, weil ich glaube, wenn ich die Bibel lese, Verlorenheit ist real. Aber der Weg, den ich immer mal wieder beobachte, ist auch übergriffig und manipulativ. Wann ist das der Fall? Das ist aus meiner Sicht dann der Fall, wenn man jemanden zu einem Übergabegebet überreden will. So nach dem Motto, wenn du jetzt nur dieses Übergabegebet sprichst, dann kannst du dir heute den Himmel sichern. Ja? Bete dieses Gebet, dann ist dir die Ewigkeit sicher. Dann kommst du in den Himmel. Oder es gibt auch die Situation innerhalb des Familienkreises, wenn man Angehörige mit dem Gedanken unter Druck setzt, ich leide darunter, dass du nicht bekehrt bist und mit Jesus lebst. Ich leide darunter, dass du verloren gehst. Und ganz ehrlich, das ist ja auch legitim. Also wenn es Verlorenheit gibt und jemand kennt Jesus nicht, dann verstehe ich das auch. Aber es kann auch innerhalb von Familien zu einer Art Missionsdruck führen und das ist in der Regel falsch. Wenn ich so rangehen würde, dass mein Angehöriger spürt, wie sehr ich darunter leide, dann kann es ja dazu kommen, dass er sagt, ich brauche es, dass er sich bekehrt. Und dann bekehrt sich die Situation oder die Person vielleicht nur deswegen, weil sie sagt, ja, damit es dir gut geht, deswegen mache ich jetzt einfach den Schritt, damit du nicht jetzt darunter leidest. Oder es gibt auch das Gegenteil, Missionsdruck führt zu Distanz untereinander. Wir sollten hier die Mitte der Liebe wahren und Liebe setzt die Menschen immer frei. Liebe setzt nicht unter Druck. Liebe kann mitleiden und kann auch Wahrheit als Wahrheit anerkennen, aber Liebe manipuliert nicht und Liebe führt nicht zu Druck. Auch alle Formen der Angstmacherei sind geistlicher Missbrauch. Schwache Momente wie Krankheiten oder Lebenskrisen ausnutzen, um ein Bekehrungsgebet zu bekommen, sind ein No-Go. Es ist nicht die Art von Jesus. Und auch hier merkt ihr, wie das ist. Natürlich, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche mit einer Krebsdiagnose, ja, die vielleicht nicht therapierbar ist, natürlich spreche ich über, hast du eine Hoffnung für die Ewigkeit? Weißt du, wo du hingehst, wenn du einmal stirbst? Kennst du diesen Jesus? Natürlich spreche ich darüber. Aber ich werde die Person nicht dazu überreden, jetzt nur damit sie in den Himmel kommt, ein Übergabegebet zu sprechen, sondern wenn der Glaube an Jesus Christus da ist, dann kommt der Moment, willst du es jetzt festmachen? Hast du dieses Vertrauen an Jesus so, dass du ihm dein Leben geben willst? Und dann ist es dran, nicht er. Es gibt ein Erzählmotiv im Kindergottesdienst, das früher öfter verwendet wurde, das aus meiner Sicht hochmanipulativ ist. Und ich hoffe, es wird heute nicht mehr verwendet. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Da wurde Kindern erzählt, sie hätten ein böses schwarzes Herz, das sie dem Herrn Jesus geben müssten, um ein reines weißes Herz zu bekommen. Dieses Erzählmotiv, um Kindern Bekehrung zu vermitteln, ist geistlicher Missbrauch aus meiner Sicht. Grundsätzlich möchte ich sagen, ein Bekehrungsaufruf bei Kindern im Kindergottesdienst geht aus meiner Sicht gar nicht. Es gibt viele andere gute Wege, Kinder in eine Jesusbeziehung einzuladen. Da bin ich voll dafür, weil Kinder haben auch oft einen Grundglauben, den wir ermutigen können. Aber ein Bekehrungsaufruf mit Übergabegebet gehört in dieser Entwicklungsphase ganz sicher nicht dazu. Lasst es mich einmal so sagen, ein Bekehrungsgebet auch ohne eine persönliche Herzensbeziehung zu Jesus Christus rettet niemanden. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, ein Überreden ist der falsche Weg. Ein Bekehrungsgebet ist keine magische Formel, die mit Aufsagen den Himmel sichert. Wie ruft man nun zur Bekehrung in guter Weise auf? Worauf muss man achten? Und dazu will ich mit euch einen Bibeltext anschauen, in dem zur Bekehrung aufgerufen wird. Und dieser Bibeltext, der hat für mich so die Mitte. Das, worauf wir achten können, auch das, woran wir erkennen, was unser Beitrag, unser Teil an diesem Bekehrungsgeschehen ist. Der Predigttext beschreibt, wie Petrus nach seiner Predigt an Pfingsten seine Zuhörer zu einer Bekehrung auffordert. Die Predigt von Petrus lese ich euch nicht oder lese ich uns jetzt nicht vor, sondern wir steigen direkt nach der Predigt ein. Petrus hat gerade gepredigt, die Zuhörer haben es gehört und jetzt steigt der Predigttext ein. Wenn ihr mitlesen möchtet, er steht in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Apostelgeschichte 2, 37 bis 41 und ich lese uns in der Hoffnung für alle Übersetzung. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. In diesem Text gibt es drei Beteiligte, drei Akteure, die am Bekehrungsgeschehen mitwirken. Der eine Akteur sind Petrus und die Apostel. Und wenn wir nach unserer Rolle in dieser Geschichte fragen, dann ist genau das unsere Rolle. Wir sind sozusagen die, die den Job von Petrus und den Aposteln haben. Was ist Ihr Beitrag oder Ihr Auftrag zur Bekehrung? Das erste ist, Sie bezeugen Ihren Glauben an Jesus mit dem, was Sie gesehen und erlebt haben. Sie haben Jesus, den Auferstandenen, erlebt. Sie haben sein Wirken in Ihrem Leben erlebt. Sie haben den Heiligen Geist erlebt. Und genau das können wir auch weiter sagen. Was wir mit Jesus erlebt haben, wie dieser Gott, von dem die Bibel redet, wirklich für uns erfahrbar ist. Das können wir weiter sagen. Aber sie tun noch mehr. Sie sagen die Wahrheit weiter. Jesus kam, um Menschen einen Weg zum ewigen Leben zu zeigen, die ohne den Glauben an ihn verloren sind. Das ist, wenn wir die Predigt des Evangeliums lesen im Neuen Testament, immer wieder mitgesagt. Aber wie soll man das hören, diese Wahrheit von Rettung und von Verlorenheit? Und das will ich uns kurz, darauf will ich kurz eingehen. Was ist die Funktion von Wahrheit? Wahrheit hat nicht das Ziel, zu manipulieren oder Angst zu machen. Aber Wahrheit will uns immer vor eine Wahl stellen. Und ich will das mal vergleichen mit einem Beispiel, was gar nicht aus dem christlichen Bereich kommt, aber was die gleiche Funktion erfüllt. Nämlich, dass wenn es um den menschengemachten Klimawandel geht, ja? Was ist der menschengemachte Klimawandel? Es ist eine Sache von Physik und Naturgesetzen. Was passiert, wenn eine bestimmte Mischung in der Atmosphäre zunimmt? Welche Auswirkungen hat das auf das Klima? Die Wahrheit über den Klimawandel zu sagen, hat nicht das Ziel, Menschen Angst zu machen. Es geht ja nicht darum, irgendwie so eine apokalyptische Zukunftsperspektive zu entfalten. Nein, das Ziel ist, wir sollen diese Wahrheit hören, um vernünftig zu handeln im Angesicht der Wahrheit. Und wenn wir das ernst nehmen, den menschengemachten Klimawandel, dann hat das auch einen Anspruch auf unser Verhalten. Und dann sollen wir hören, ändert euer Leben. Und genauso machen es auch die Jünger. Die reden jetzt nicht über den menschengemachten Klimawandel als eine Folge von Physik und Naturgesetzen, sondern sie reden über eine geistliche Wahrheit. Verlorenheit ist keine Angstrhetorik, sondern schlicht Zeugnis von der Wahrheit. Die Zuhörer sollen keine Angst haben, sondern weil sie der Wahrheit glauben, weil Gott ihnen das zeigt, dass das, was sie hören, wahr ist, sollen sie richtig und gut entscheiden. Und was sollen sie tun? Und das sagen die Jünger dann auch, Petrus und die Apostel: Kehrt um und lasst euch taufen. Der Aufruf zur Umkehr ist die Einladung zu einer Herzensentscheidung. Und wer diese Entscheidung trifft, soll sich taufen lassen. Und ihr merkt, ein Übergabegebet ist hier gar nicht Thema und wurde auch nicht gesprochen. Die Entscheidung zur Taufe war das sichtbare Zeichen der Bekehrung. Und ich sage das einerseits ganz bewusst, hier kein Übergabegebet, andererseits bin ich sehr für Übergabegebete da, wo es passt, aber eben nicht gesetzlich. Weil im ganzen Neuen Testament gibt es kein einziges Beispiel für ein Bekehrungsgebet. Deshalb kann man auch darauf verzichten. Die Entscheidung zur Taufe, das ist das Entscheidende. Darauf kann man nicht verzichten. Es ist das biblische Zeichen für die Lebensumkehr. Weil das so ist, praktizieren wir als Baptisten auch keine Säuglingstaufe, weil diese Entscheidung fürs Leben, für diese Lebensumkehr, kann ein Säugling noch nicht treffen, sondern ein mündiger Mensch, der Jesus Christus glaubt. Der zweite Akteur in dieser Geschichte ist Gott. Was macht Gott? Gott schenkt vielen, aber nicht allen Hörern Glauben. Sie fangen an zu glauben, dass die Botschaft von Jesus, die sie gehört haben, wirklich wahr ist. Diese innere Überzeugung war nicht manipuliert, sondern Wirkung des Heiligen Geistes. Gott schafft damit eine Gelegenheit, einen Gnadenmoment, an dem Leute bereit sind, sich für ihn zu entscheiden. Gott ist auch derjenige, der den Wunsch zur Bekehrung und zur Taufe in den Menschen geweckt hat. Deshalb ist am Ende der griechische Text auch so formuliert, dass diese 3000 Leute nicht sich selber entschieden haben und dann wurden sie Gemeindeglieder, sondern sie wurden von Gott hinzugetan. Gott ist der, der an ihnen handelt für diese Entscheidung. Das Entscheidende, um einen Bekehrungsmoment zu schaffen, ist Gottes Handeln am Hörer. Der dritte Akteur sind die Zuhörer. Sie geben das Signal. Sie möchten wissen, was sie tun sollen, um auf die Wahrheit zu reagieren. Gott hat ihnen Glaube geschenkt. Sie hören das, tief betroffen. Sie merken, sie müssen darauf, sie wollen darauf reagieren. Und dann ist es ihre Frage, was sollen wir tun? Erst dann kommt der Aufruf. Sie können sich dafür oder dagegen entscheiden. Und wer umkehren will, wer Jesus nachfolgen will, der sagt, ich möchte mich taufen lassen. Und dann ist der Moment da, sie werden getauft. 3000 Leute an einem Tag. Dieser Bibeltext zeigt für mich die gesunde Mitte. Ein Aufruf zur Bekehrung als Einladung zum Glauben. Als Einladung zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus als Herr und Retter. Eine Einladung an Menschen, die Glauben geschenkt bekommen haben und die von Gott vorbereitet sind. Und diese Menschen damals spürten, ich will es, es ist Gottes Moment für mich, ich sage ja. Bei jedem Aufruf zur Bekehrung lasst uns genau nach diesem Moment fragen. Spürst du Glauben in dir? Kennst du Jesus? Vertraust du ihm so, dass du ihm dein Leben anvertrauen möchtest? Und dann, wenn der andere sagt, ich kann das glauben. Ich kann das glauben, dass Jesus Mensch wurde, dass er Gott ist, dass er für mich am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Wenn jemand sagt, ich kann das glauben, dann ist der Moment. Möchtest du ihm heute dein Leben geben? Möchtest du ihm sagen, er darf dich leiten, führen, er darf dein Herr und dein Gott sein? Und dann sagt der andere, wenn es sein Moment ist, ja, ich will. Und dann sprecht ihr ein Übergabegebet. Und ich wünsche uns diese Momente, ja, wo wir Menschen so zum Glauben führen und auch diese Freude erleben, weil die Frucht, wenn das von Gott gegeben ist, ist in der Regel Freude, was die beste Entscheidung ist, die wir in unserem Leben treffen können. Und jetzt bin ich am Ende der Predigt und wenn du bei allem, was ich gepredigt habe, merkst, heute ist dein Moment, du willst es heute. Du glaubst an Jesus, aber du hast diese Entscheidung für ein Leben für ihn noch nicht getroffen. Aber du willst es heute. Dann musst du nicht bis zum 7. November warten. Komm nach dem Gottesdienst direkt auf mich zu oder zu einer anderen Person, die Christ ist und der du vertraust, zu der du eine gute Beziehung hast. Und dann sprecht ihr zusammen ein Übergabegebet. Ich kann das mit dir machen. Du kannst dir aber auch eine andere Person wählen. Wichtig ist, gemeinsam vor Gott. Amen.